Willkommen zu Zwischen Zecke und Gesetzen. Hallo lieber Jakob.
Hallo liebe Antje.
Schön, dass du wieder da bist.
Danke, dass ich bei dir sein darf.
Wo bist du denn?
Ich bin in der Provinzperle. Wir sitzen in der Provinzperle, deinem Weinkonzept-Store direkt neben meinem Wahlkreisbüro.
Genau. Und du bist Bundestagsabgeordneter.
Du Unternehmerin.
So, und wir sitzen, dein Büro sitzt quasi neben der Provinzperle. Und wir tauschen uns sehr, sehr regelmäßig aus über Politik, über Lüneburg, über den Landkreis und haben uns dann irgendwann überlegt.
Ja, lass uns doch einfach mal das Mikrofon mitlaufen
lassen. Lass mal laufen. Ne? Genau, und das tun wir heute zum zweiten Mal. Freue mich total nach der Sommerpause und bin ganz gespannt, welche Themen du mitgebracht hast. Worum geht es denn heute?
Wir sprechen natürlich zum einen über das, was gerade in Berlin passiert ist. Wir hatten gerade die Haushaltswoche. Was ist das eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich so ein Bundeshaushalt? Darüber sprechen wir gleich. Reden ein bisschen über das, was in Lüneburg passiert. Du hast ja auch zu allem eine Meinung. Deswegen interessiert mich auch brennend, was gerade aus deiner Sicht in der Stadt passiert. Und ansonsten habe ich mir gedacht, du fragst einfach so wie immer. Mhm. Und fragst einfach mal drauf los.
Ich habe auch bestimmt ein paar Fragen für dich. Wollen wir erstmal anstoßen?
Machen wir.
Okay.
Also zwischen Zecke und Gesetzen, deswegen stoßen wir mal an.
Prost.
Prost.
Ah, sehr gut. Ich würde direkt anfangen und zwar kurz und schmerzhaft.
Schmerzhaft?
Mhm. Ich glaube schon ein bisschen die Umfragewerte.
Sind natürlich gerade ausbaufähig. Mhm. Aber ich würde auch sagen, okay, Umfragen sind immer eine Momentaufnahme und abgerechnet wird am Wahltag. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich auch als Politiker immer wieder damit beschäftigen und zumindest im Auge behalten, okay, was passiert gerade? Und ganz offensichtlich war die Kommunikation, die Performance der Ampelkoalition in den letzten Monaten nicht allzu gut, obwohl viel umgesetzt worden ist. Mhm. Aber ein schlechter Gesetzentwurf, das war ja das Heizgesetz in den letzten Monaten, über den dann viel diskutiert wurde, der ja nochmal richtig viel Konflikt reingebracht hat, wo man dann zwischenzeitlich ja den Eindruck hatte, okay, die können sich selber gar nicht mehr ausstehen. So ist es ja eigentlich gar nicht. Der haut dann richtig rein und das strafen die Wählerinnen und Wähler dann mit schlechten Umfrageergebnissen auch gerne ab und zeigt für mich eigentlich, dass Politik sich nicht zu sehr um sich selbst drehen darf und zu sehr so ein Mikrokosmos sein darf, wo alle nur miteinander streiten, sondern wo es vor allen Dingen um die Probleme der Menschen geht. Und wenn Leute, das ist zumindest das, was mir gespiegelt wird, ich bin ja viel an Infoständen, an Haustüren unterwegs, wenn Leute den Eindruck haben, okay, da geht es gar nicht mehr um meine Herausforderungen, um das, was gerade akut ist, sondern Politikerinnen und Politiker drehen sich im Prinzip nur noch um sich selber und streiten sich um des Streitens willen, dann passieren vielleicht auch so Dinge wie gute Umfragewerte für die AfD. Also, dass Leute sich auch nicht mehr abgeholt und mitgenommen fühlen. Und da müssen wir ganz klar besser werden. Wir hatten ja vor ein paar Wochen Rolf Mützenich, meinen Fraktionsvorsitzenden, meinen SPD-Fraktionsvorsitzenden hier in Lüneburg. Mhm. Und der hat die Frage auch gestellt bekommen. Und der hat die ganz klar beantwortet und hat gesagt, wir müssen uns einfach mal am Riemen reißen. Und
gut.
Das finde ich, das finde ich eine richtig gute Aussage, weil es stimmt ja. Und wir dürfen uns nicht zu sehr mit uns selber beschäftigen als Ampel, sondern es muss vor allen Dingen darum gehen, Gesetze durchzubringen, die das Leben der Menschen verbessern.
Ja, ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst. Das ist auch mein Eindruck. Den Menschen geht es teilweise echt nicht gut, auch mental. Wenn man mal so auf der Straße zuhört, wenn man auch mal hinguckt und das Gefühl, glaube ich, viele haben, das ist dieses, was ich so hasse, aber eigentlich sind es so die da oben. Ja, die kriegen gar nicht mehr mit, wie es uns eigentlich geht. Und ich glaube, vieles dauert eben auch sehr lange und das ist so frustrierend. Und wir haben alle mit den Auswirkungen auch des Krieges zu tun. Jeder Einzelne, aus jeder Branche, jeder Mensch. Und da geht es auch darum, glaube ich, mit gutem Beispiel voranzugehen. Da geht es darum, positive Signale zu setzen, dass die Menschen auch spüren, dass da was passiert. Und da habt ihr sicherlich eine Aufgabe vor euch. Ich finde die Umfragewerte, also sowas von krass erschreckend, mache ich mir auch echt Sorgen drum. Ich habe heute, würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, ich habe heute mit einer Winzerin aus der Pfalz telefoniert, Und die hat mir erzählt, in Bad Bergzabern heißt es, gibt es eine große Waschanlage. Das ist ein Unternehmer, der mehrere Dinge betreibt. Und der hat an seiner Waschstraße ein Schild, ich muss es jetzt ablesen, damit ich es richtig sage. Da steht ganz, ganz groß, wir haben nichts gegen grüne Politiker, auch nichts gegen grüne Wähler. Nur bei uns werden sie nicht mehr bedient. Und ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe das auch nochmal nachgegoogelt, weil ich es so krass fand. Mhm. Und habe mit jemandem heute drüber gesprochen, der sagte, das hat er in Hamburg auch schon gesehen. Hast du das schon gehört?
Ich habe das noch nie selber gesehen, aber dass solche Sprüche kommen, das kriegt man ja mit, wenn man einmal Facebook öffnet.
Versuche ich mal zu verhindern.
Sich manchmal die Kommentarspalten bei der Lokalzeitung oder sowas anguckt oder in den falschen WhatsApp-Gruppen drin ist. Und ich finde das auch krass, weil es ja zeigt, wie stark polarisiert die Gesellschaft ist. Mhm. Und ich finde es vor allen Dingen auch deshalb krass, weil ich glaube, das Problem gerade, das ist natürlich auch schwierig, wenn ich das als Politiker sage, aber das Problem sind, glaube ich, nicht die Grünen oder die grünen Politikerinnen und Politiker, weil die sprechen ja im Prinzip nur Herausforderungen an, die wir ganz offensichtlich haben. Mit den Lösungen kann man einverstanden sein oder kann man nicht einverstanden sein, aber das ist zumindest was mir auch immer wieder auffällt, dass in gewissen gesellschaftlichen Gruppen auch das Problembewusstsein oft nicht da ist, also für Klimawandel, dass wir da tatsächlich was machen müssen, etc. Mhm. Und dass dann in solche Ressentiments und in solche krassen populistischen Aussagen verfallen wird, die dann ja von Julian Reichelt und Konsorten, ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hast, falls nicht, verpasst auch nichts, noch genährt werden. Also die Herausforderungen, die wir haben, die sind ja real. Also auch, wir wollten das Thema eigentlich nicht ansprechen, aber auch ein Gebäudeenergiegesetz, auch ein Heizgesetz bekannt, das wird ja nicht verabschiedet, weil Robert Habeck sich überlegt hat, er will jetzt mal in die Heizkeller eines jeden Deutschen irgendwie heruntersteigen und da ein bisschen rumwuseln, sondern weil es ja tatsächlich so ist, dass der Gebäudesektor eines der höchsten CO2-Ausstöße hat und wir da ein riesengroßes Problem haben. Und das muss, glaube ich, noch besser vermittelt werden. Aber es darf natürlich auch nicht dazu führen, finde ich, dass dann so gesprochen wird. Also es muss, glaube ich, besser kommuniziert werden, auf der einen Seite von uns die Gesetze verabschieden, aber auf der anderen Seite auch so, dass auf der anderen Seite auch so verarbeitet werden, dass es eben nicht so populistisch genutzt wird, wie es in den vergangenen Monaten auch genutzt wurde. Also ich möchte auch nicht mit Robert Habeck tauschen. Ich glaube, der hat in den letzten Monaten auch genug durchgemacht. Mhm. Und ich hätte wahrscheinlich schon 10 Magenkrämpfe bekommen, wäre ich eher gewesen, weil man da natürlich auch als Person krass unter Beschuss geraten ist.
Mhm. Das ist ja auch so ein Phänomen. Also es ist ja völlig klar, dass die Zeit, ich möchte kein Politiker sein im Moment, das ist wirklich eine wahnsinnige Herausforderung, total klar. Ich glaube, das ist genau, was du sagst. Also da geht's ja auch um eine Verrohung, da geht's darum, wie kommentiert man, in welche Diskussionen kommt man noch oder kann man überhaupt noch richtig diskutieren und sachlich diskutieren. Ich habe das Gefühl, es gibt überhaupt gar keine Grauzonen mehr. Weißt du, ich könnte nie Politiker sein, weil ich bin so, ich finde das so schwer, schwarz oder weiß. Ich sehe so viele Grauschattierungen, kann mit Menschen darüber reden und dann verstehe ich auch andere Ansätze. Aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen gar nicht mehr bereit dazu sind, ganz viele. Das halte ich für ein riesengroßes Problem. Und um das noch ganz kurz zu sagen, ich habe das Gefühl, dass die AfD da genau da reingeht irgendwie. Und deshalb auch die Frage, wie erreicht ihr die Menschen? Wie könnt ihr die Menschen erreichen? Schafft ihr das über die Presse? Geht ihr auf die Straße? Macht ihr die Haustürgespräche? Wie erreicht ihr die Bürgerinnen und Bürger, um da auch aufzuklären und zu kommunizieren, was ist vielleicht auch Gutes mal passiert oder was entsteht oder womit haben wir gerade zu tun?
Ich finde das auch, das ist genau die Frage, mit der ich mich auch beschäftige, weil mir aufgefallen ist, dass wir tatsächlich gerade irgendwie in eine Situation reinsteuern, dass wir auch gar keine gemeinsame Debattengrundlage mehr haben. Also wenn ich jetzt in meiner Blase, sage ich jetzt mal, unterwegs bin, dann ist das, was auf Spiegel Online, in der Landeszeitung, in der Tagesschau gesendet wird, das ist
deine Wahrheit.
Meine Realität, würde ich immer sagen. Ja. Ob das Wahrheit ist
noch dahingestellt.
Genau. Wenn ich dann aber mal auf Facebook gucke oder gucke, okay, was wird irgendwo geteilt oder nur mal auf YouTube irgendwie falsch abbiege und dann bei Julian Reichelt lande, dann werden da Dinge adressiert, die überhaupt nicht mehr, also die überhaupt nicht meiner Lebensrealität entsprechen. Mhm. Dann werden da Dinge problematisiert, von denen habe ich noch nie was gehört. Mhm. Oder ich finde sie auch einfach nicht problematisch. Und andere Sachen werden aber bewusst verschwiegen. Mhm. Das ist natürlich schwierig, wenn man gar keinen gemeinsamen Diskursraum mehr hat, weil man einfach komplett andere Realitäten hat und die eine Blase, die andere Blase auch überhaupt nicht mehr erreicht. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das amerikanische Verhältnisse angenommen hat. Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber zumindest so ein bisschen, ja. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Und das macht mir tatsächlich Sorgen. Mhm. Weil die Frage natürlich ist, wie erreichst du dann die Menschen? Und wenn das größte Problem oder die größte Angst bei Menschen ist, wird mein Kind jetzt umgepolt durch Drag Queens in Schulen oder in Kindergärten, wo ich jetzt sagen würde, wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, verstehe ich auch nicht.
Aber das sind tatsächlich Dinge, die mir auch als Bundestagsabgeordneter, die an mich herangetragen werden und dann als das größte, schlimmste überhaupt dargestellt werden, weil sie es bei Julian Reichelt gesehen haben. Mhm. Und das macht mir tatsächlich schon ein bisschen Sorgen.
Mhm. Zu Recht.
Und wenn wir da nicht ein Gegenmittel finden, und ich habe da auch keine Patentlösung, wenn wir da nicht ein Gegenmittel finden, dann kommen wir tatsächlich zu amerikanischen Verhältnissen.
Mhm. Ich habe da ja mal eine Zeit gelebt und ich fand das damals schon beachtlich. Mhm. Und ich fühle mich sehr stark daran erinnert gerade. Das ist ja auch mal die Möglichkeit der Beschaffung von gutem Journalismus, von unabhängigem Journalismus, auch von Interesse natürlich. Das Interesse ist teilweise gar nicht da. Und ich finde, Facebook ist ganz weit vorne mit wirklich schlimmen Kommentaren, mit Hass, mit Drohungen teilweise, was ich überhaupt nicht verstehe. Und das macht mir so Sorge, dieses Gefühl, weißt du, das immer, es hört sich so komisch an, aber so gut und schlecht, böse, wie auch immer. Aber man konnte irgendwie diskutieren und im Moment habe ich das Gefühl, das kippt gerade irgendwie und viele lassen sich so mitziehen. Und ich habe schon Menschen gehört, weißt du, du hast vor ein paar Jahren nicht gesagt, dass du die AfD willst. Das hast du vielleicht gemacht, aber du hättest es nicht kommuniziert. Hm. Es wird kommuniziert. Und das finde ich beängstigend. Ich glaube, da habt ihr echt zu tun. Und ich möchte da auch, wie gesagt, kein Politiker sein und habe auch keine Patentlösung. Aber im Grunde genommen geht es doch darum, dass wir niemals aufhören dürfen zu reden und zu sprechen miteinander. Mhm. Ob es der Nachbar ist, ob das die Kinder sind. Das ist unglaublich wichtig, füreinander da zu sein, gerade in dieser digitalen Welt, wo so viele komische Sachen verbreitet werden, die gar nicht hinterfragt sind teilweise.
Eben. Und genau deswegen brauchst du ja aber eigentlich kritischen Journalismus, der dann auch mal nachfragt. Und wenn ich mir dann angucke, okay, gibt es den noch flächendeckend, dann haben wir das oftmals leider überhaupt nicht mehr.
Naja, also Zeitungen haben ja auch ihre Probleme mit Auflagen natürlich, mit gedrucktem Papier. Die Generation, die alles abonniert oder die regionale Zeitung abonniert, davon gibt es dann irgendwann auch nicht mehr so viele. Mhm. Die Jugend wie meine Kinder, die lesen alle digital. Und da muss man eben auch aufpassen, wo sie das tun. Also das ist eine Riesenaufgabe.
Wobei ich den Eindruck habe, dass gerade junge Menschen und Schülerinnen und Schüler da sehr reflektiert sind, was sie kommunizieren und was sie konsumieren. Ich habe ehrlicherweise bei Menschen, die eben nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, also jetzt nicht du, aber
ich mach beides.
Bei Menschen, die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind, oftmals das Gefühl oder oftmals den Eindruck, dass da diese Kompetenz und dieses Einordnen und Hinterfragen, dass das oftmals weniger da ist als bei jungen Menschen.
Mhm. Kann ich von meinen Kindern auch sagen, dass sie auch das querchecken und wirklich gucken, welche Quellen sind das und mir das auch sagen können. Und ich wünschte mir, das kannst du gerne mitnehmen, ich wünschte mir so sehr, dass an den Schulen schon viel, 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 viel früher gelehrt wird. Und zwar, wie recherchiere ich richtig? Was sind glaubwürdige Quellen, die Gegenrecherche und so weiter? Das fehlt mir also mindestens bis zur 10. Klasse, mindestens. Und das müsste schon viel, viel früher stattfinden.
Da war ja oftmals auch die Lehrkräfte, die den Umgang mit digitalen Medien auch nicht
sie wehren sich.
ja, woher sollen sie es, also woher sollen sie es auch kennen und können unbedingt, weil wir laden ja sowieso schon auch sehr viel bei Lehrerinnen und Lehrern ab.
Ja.
Dann noch eine zusätzliche Aufgabe da abzuladen, weiß ich nicht, ob das unbedingt deren Aufgabe ist oder ob das nicht in irgendeiner anderen Form stattfinden.
Ja, ganz kurz noch dazu vielleicht. Also wir haben irgendwie letztes Jahr, keine Ahnung, Winter, wir hatten Corona, wir hatten Homeschooling, dann fällt die Schule 2 Tage aus. Dann würde ich ja davon ausgehen, man ist in der Lage, 2 Tage auch wieder via Homeschooling zu unterrichten, aber das findet nicht statt. Eines meiner Kinder geht auf die BBS 1 Wirtschaftsgymnasium. Mhm. Es ist so abgefahren, Jakob. Es ist so abgefahren, die arbeiten alle mit iPads. Die haben das 2 Tage nach Schule gelassen, sind nach Hause gegangen. Die arbeiten damit. Alle privaten Apps sind in dem WLAN der Schule nicht vorhanden. Verlassen sie das Schulgebäude, sind ihre Apps wieder da. Es wird, wenn du krank bist, du kannst niemals sagen, ich habe die Unterlagen nicht bekommen. Es ist alles hochgeladen. Es ist mega und man spürt richtig, wie die Lehrer sich damit identifizieren. Das muss ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen. Das finde ich nämlich großartig. So.
Ja, aber bislang hängt es leider auch immer davon ab, wie sehr identifizieren sich Lehrerinnen und Lehrer damit.
Richtig.
Und wie sehr haben die da auch Bock drauf. Und das ist natürlich schwierig.
Und auch da, wie steckt jemand, weißt du, infiziert im positivsten Sinne, jemand anderen auch an und stellt fest, das hat unglaublich viele Vorteile, auch für die Schüler.
Das stimmt. Ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge, absolut. Weil ich muss sagen, ich war teilweise schockiert, als ich dann gehört habe, okay, wie wenn ich in der Schule zu Besuch war und mir den Lehrerinnen und Lehrer erzählt haben, ja, wir müssen das in unserer Freizeit müssen wir hier das WLAN installieren.
Mhm. Geht gar nicht.
Warum?
Ja.
Das ist nicht deren Aufgabe.
Sind auch keine ITler.
Eben. Und von daher ist da, glaube ich, an der Stelle, an der Ecke noch viel, viel zu tun. Aber das ist eigentlich.
Jetzt quatschen wir uns hier schon wieder fest, ne? Eben. So, okay. Also ich habe jetzt, hier steht bei mir. Bundeshaushalt.
Willkommen, so. Wir verlassen die aktuelle Ebene und gehen nach Berlin.
Wir gehen jetzt einmal nach Berlin. Wir kommen nachher wieder nach Lüneburg.
Mhm.
Bundeshaushalt.
Ja.
Was ist das? Wer beschließt das?
Na, vor allen Dingen erstmal, was ist das? Bundeshaushalt klingt und Haushaltsplan klingt ja erstmal so wie so ein Putzplan
total
oder irgendwie
spannend.
Sowas. Total spannend. aber das ist es eigentlich tatsächlich auch und es ist kein Putzplan, sondern es ist der Beschluss, das Gesetz, wie viel die Bundesregierung im nächsten Jahr wofür ausgeben darf.
Mhm.
Weil das kann die Bundesregierung nicht einfach so machen, sondern das entscheiden wir im Parlament. Die Bundesregierung kann uns sagen, liebes Parlament, wir möchten dieses und jenes Projekt im nächsten Jahr umsetzen.
Das hätten wir gern.
Das hätten wir gerne. Aber wir müssen es denen geben.
Mhm.
Das ist quasi eine der Hauptaufgaben von uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern, diesen Haushalt zu beschließen.
Mhm.
Und in diesem Prozess befinden wir uns gerade. Funktioniert wie folgt. Gibt immer eine Steuerschätzung fürs nächste Jahr. Mhm. Und daraufhin baut dann der Finanzminister das ganze erste Halbjahr ein Haushalt auf, fragt die Ministerien, was hättet ihr denn gerne, was würdet ihr denn gerne machen? Und dann bis etwa Juni, Juli wird dann innerhalb der Bundesregierung so ein Haushaltsplan erstellt, wo sie sagen, okay, was hätten wir denn gerne? Und dann in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause, also Anfang September in der Regel, kommen wir als Bundestag zusammen. Es tagen keine Ausschüsse, es finden keine anderen Gremiensitzungen statt, es wird eigentlich auch kein anderes Gesetz besprochen, außer besonders wichtige.
Mhm.
Und sprechen eine Woche lang übers Geld und darüber, was wir gerne im nächsten Jahr haben wollen würden und was die Bundesregierung macht und wo ihre Prioritäten sind.
Mhm.
Und das hatten wir jetzt in der vergangenen Sitzungswoche, haben da von Dienstag bis Freitag über jedes einzelne Ministerium geredet. Und das ist gerade in der Zeit total spannend, weil so wie es an anderen Stellen auch immer weniger Geld gibt, gibt es auch bei uns weniger Geld, weil wir dieses Jahr das erste Mal, oder also im nächsten Jahr, aber jetzt bei diesen Haushaltsberatungen, das erste Mal die sogenannte Schuldenbremse wieder einhalten müssen. In den letzten Jahren war sie ausgesetzt, weil wir Corona hatten. Da die Aufgaben so groß waren,
richtig,
dass gesagt wurde, okay, das ist etwas, wo der Staat reingehen muss und investieren muss. Da kann er jetzt nicht sagen, okay, ich darf keine neuen Schulden machen. Und jetzt sind wir aber nach der Pandemie. Dementsprechend ist diese staatliche Notlage wieder beendet. Und nach dem Grundgesetz muss jetzt wieder darauf geachtet werden, dass die Schulden ein gewisses Verhältnis zu den Staatsausgaben nicht überschreiten, die sogenannte schwarze Null. Und das stellt uns natürlich dann auch vor große Herausforderungen, weil wir dürfen auf der einen Seite keine neuen Schulden machen, auf der anderen Seite sind wir in einer Bundesregierung, die auch nicht möchte, dass mehr Menschen ihren fairen Beitrag leisten für das Gemeinwohl, und alles wird teurer. Und in diesem Spannungsverhältnis befinden wir uns gerade. Mhm. Dinge werden teurer, Dinge kosten einfach mehr Geld. Gleichzeitig haben wir auch ganz andere Herausforderungen, die auch Geld kosten. Aber wir haben eine Partei in der Regierung, die sagt, dann müssen wir halt sparen. Und dürfen nicht darüber reden, entweder neue Schulden aufzunehmen, für Investitionen zum Beispiel. Also wenn wir neue Infrastruktur bauen, machst du ja privat als Mensch auch. Wenn du ein Haus baust, kaufst du das ja meistens nicht bar auf die Kralle, sondern nimmst einen Kredit dafür auf. Mhm. Dürfen wir dann nicht mit der Schuldenbremse. Aber auf der anderen Seite sagt Christian Lindner auch, aber über sowas wie eine Erbschaftssteuer für richtig, richtig, richtig reiche Menschen reden wir auch nicht.
Nee.
Und dann kommt sowas raus wie ein Haushaltsloch von 20 Milliarden Euro. Also Geld, das wir einsparen müssen, 20 Milliarden Euro, eine richtig, richtig große Menge Geld. Mhm. Wo wir dann an allen Ecken und Enden sparen müssen, um das zu erreichen. Und das ist natürlich schon hart.
Zumal ich den Eindruck habe, dass er manches immer noch gar nicht mehr absehen kann. Da viele Dinge viel kurzfristiger passieren, wie wir gesehen haben, auch die letzten Monate. Wie sich das entwickelt. Also ich bin gespannt, ob das dann auch so alles durchgeht.
Ja, es muss durchgehen. Also ich gehe davon aus, wir werden einen Haushalt verabschieden. Aber natürlich tut mir das auch in meiner Seele weh, wenn ich weiß, okay, es gibt Projekte, die werden jetzt dringender gebraucht denn je. Ich habe mich mit der AWO zum Beispiel getroffen, die viel geflüchteten Sozialarbeit macht. Gerade wieder viele Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, die diese Migrationsberatung aber so in der Form dann nicht unbedingt nochmal durchführen können, weil das Geld dafür nicht da ist. Oder Freiwilligendienstleistende, wo wir auch ans Budget rangehen müssen. Einfach weil es haushalterisch nicht anders geht. Können wir über eine andere Gegenfinanzierung reden, über auf der Einnahmenseite, wäre das natürlich schon nochmal was anderes. Aber so wird einfach radikal durchgekürzt.
Wie sieht es denn mit der globalen Steuer aus? Wo stehen wir denn da? Das wäre für mich eine gute Einnahmequelle, also für euch sozusagen.
Darüber haben wir ganz am Anfang mal gesprochen. Das ist die globale Mindestbesteuerung, dass Konzerne überall auf der Welt, wo sie Umsatz machen, auch zahlen müssen. Da ist man weiter in den Verhandlungen, weil auch nicht jedes Land das unbedingt so gerne machen möchte. Manche Länder leben ja auch davon, dass man bei ihnen keine Steuern zahlen muss. Und dementsprechend ist das nochmal ein hartes Brett, das geschlossen werden muss. Man hat sich darauf verständigt, aber es muss jetzt noch umgesetzt werden.
Das dauert ja immer alles ein bisschen. Ich würde mir wünschen, dass das schnell. Ich glaube, dass das ein großes Problem, sagen wir zumindest, helfen würde, wenn das durch ist. Ich habe noch mal eine Frage. Mal so ein bisschen weg jetzt vom Haushalt. Wir haben über die Gesellschaft gesprochen, über die Menschen, wie es ihnen im Moment geht. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ich glaube, das tun ziemlich viele Menschen. Was ist eigentlich aus der Idee des sozialen Jahres geworden? Also ich sage mal soziales Jahr / Bundeswehr. Wenn ich daran denke, dass wir ganz viel Notstand haben in Pflegeheimen, zum Beispiel in Krankenhäusern und so weiter, ist das der eine Punkt, dass man da, glaube ich, gut mithelfen könnte. Und der andere Punkt ist, dass vielleicht auch Jugendliche, die noch nicht wissen, was sie machen wollen, davon gibt es ja auch einige, die vielleicht es auch nicht ganz so einfach hatten mit den sozialen Kompetenzen, die man noch erlernen muss. Ich glaube, man würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und die dritte Fliege wäre sogar vielleicht, dass der eine oder andere feststellt, dass das eine Arbeit ist, die sinnstiftend ist, Freude bereiten kann und vielleicht auch in so einen Beruf dann einsteigt. Wie ist da der Stand der Dinge? Es war doch mal eine Überlegung, oder nicht?
Das wird immer mal wieder diskutiert, ob wir das brauchen. Und die Meinungen gehen da tatsächlich sehr weit auseinander. Also, dass wir mehr Freiwilligendienste brauchen und mehr Leute, die sich engagieren, ohne Frage. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass junge Menschen sich schon viele, sehr stark engagieren, nicht nur in über FSJ, FÖJ oder Bundesfreiwilligendienst, sondern junge Menschen engagieren sich so viel wie nie auch in Vereinen und das darf man, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen. Also ich glaube, die Jugend ist schon sehr aktiv. Dementsprechend ist da dieses Argument, naja, die machen ja sowieso nichts, die müssen erstmal ein bisschen was leisten. Das glaube ich, ist auch kein Gutes, weil die machen schon richtig viel. Mhm. Ja, ich bin ja auch jung, aber ich will jetzt mal sagen, die Jugend macht schon relativ viel. Jetzt mal so eine Generation unter mir. Oder vielleicht auch zwei. Auf der anderen Seite, aber hast du recht, dass wir natürlich auch immer gucken müssen, okay, gibt es auch andere Bereiche, wo sich nochmal eingebracht werden kann. Und ich muss sagen, ich bin da auch noch so ein bisschen unentschlossen. Das ist immer eine Frage, die bespreche ich auch immer mit Schülerinnen und Schülern, die mich besuchen. Also, ich habe so knapp 500 Schülerinnen und Schüler, die mich jedes Jahr besuchen. Und da frage ich dann mal, was haltet ihr denn davon? Und auch da ist das erstaunlicherweise gespalten. Also auch da sind viele Leute, die dabei sind, die sagen, fänden sie auch gar nicht so schlecht. Aber auch ein ganz großer Bereich, der sagt, naja, ich kann ja aber jetzt auch schon ein freiwilliges soziales Jahr machen oder ein freiwilliges ökologisches Jahr. Mhm. Und lasst uns doch lieber das stärken und noch attraktiver machen durch ein angemesseneres Taschengeld, auch durch andere Unterstützung. Anstatt zu sagen, okay, wir verpflichten euch jetzt alle dafür.
Also der Anreiz müsste größer werden. Denkt man denn darüber nach?
Das ist auf jeden Fall was in dieser Diskussion dann auch immer wieder kommt. Mhm. Und wenn wir jetzt mal aus dem sozialen Bereich weggehen und hin zur Bundeswehr, wo es ja eigentlich mal ursprünglich mal herkommt, die Bundeswehr selber hat gar nicht mehr die Kapazitäten, um das zu machen. Das ist, nachdem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, sie ist ja nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt, hat sich die Bundeswehr krass spezialisiert und da ist gar nicht mehr die Kapazität dazu, da so viele Leute erstmal in die Grundausbildung zu schicken oder unterzubringen, weil dafür ist die Infrastruktur gar nicht mehr da, dafür haben sie auch gar nicht mehr die Ausbilderinnen und Ausbilder. Das würde jetzt auch nicht von heute auf morgen gehen, sondern das wäre auch krass aufwendig und dann ist es wahrscheinlich sinnvoller zu sagen, wir stärken diese freiwilligen Dienste und gehen da noch mal stärker rein, anstatt da jetzt ein soziales Pflichtjahr oder ein insgesamt ein Pflichtjahr mit reinzusetzen.
Kann man ja noch mal drüber sprechen. Bund ist ganz interessant. Kurze hier Fun Fact, wie man sagt. Wenn du heute deinen Führerschein machen möchtest, hast du irre Wartezeiten auf praktischen Unterricht und auf die Prüfung. Weißt du warum?
Ja, weil die Fahrlehrer alle vom Bund kamen. Ich habe ja selber gerade noch keinen Führerschein bin gerade dabei. Und das ist tatsächlich total krass. Also es gibt viel weniger Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. Also mit dem Betreiber meiner Fahrschule rede ich da auch immer regelmäßig drüber, dass für die auch krass schwierig ist, neue Fahrlehrer zu finden. Genau. Aber die Prüferinnen und Prüfer genauso.
Ja.
In Schleswig-Holstein haben jetzt die Fahrlehrer protestiert vor der Zentrale des TÜVs, weil es keine Prüfungstermine mehr gibt, weil die Personalmangel haben. Also Fachkräftemangel.
Wie viele Jahre später die Auswirkungen dann, die man natürlich gar nicht alle berücksichtigen kann, da sind.
Ja.
Abgefahren.
Also das ist schon was tatsächlich ein riesengroßes Problem ist.
Ja. Sag mal, wollen wir mal ein bisschen über Lüneburg sprechen und den Landkreis? Was interessiert dich denn da?
Na, was jetzt natürlich gerade total viel diskutiert wird, und da geht es auch wieder ums Geld, ist die Frage nach unserem Theater. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sicherlich. dem Theater fehlt Geld, nicht weil es unwirtschaftlich arbeitet, aber einfach weil alles teurer geworden ist. Personalkosten sind gestiegen.
Ja, wie überall.
Insgesamt. Und dementsprechend ist es total schwierig, das gegenzufinanzieren, weil das Theater wird getragen von Stadt, Landkreis und dem Land Niedersachsen, weil da die Einzahlungen oder die Beiträge für das Theater nicht entsprechend gestiegen sind in den letzten Jahren. Und anstatt darüber zu reden, wurde jetzt auch viel darüber gesprochen, dass man stattdessen hier einfach irgendwas schließen kann, mal eine Sparte schließen kann.
Das Orchester.
Das Orchester wurde da gesagt. Wie stehst du dazu?
Also mich macht das total fuchsig und ich darf das ja alles sagen. Ne? Also wir kommen bestimmt noch drauf, aber wenn wir über diese Kulturstadt Lüneburg sprechen, ja, und wir darüber sprechen, dass wir eine bunte, lebendige Stadt sein wollen, wenn wir darüber sprechen, dass wir Fachkräfte in diese Stadt holen wollen und so weiter. Als allererstes muss ich sagen, dieses Theater ist für ein, ich darf das sagen, Provinztheater, weil ich habe die Provinzperle, also für eine kleine Stadt oder relativ kleine Stadt, fantastisch. Ballett, Oper, es ist egal, was du nimmst. Ich finde, dass das hochprofessionell und toll gemacht wird. Wirklich ein Wahnsinnsteam ist. Dass das Geld, wo das herkommt, weiß ich nicht. Ich finde, es ist das völlig falsche Signal, dieses Orchester dort zu streichen. Ich finde, es ist das völlig falsche Signal, in diesen Zeiten das auch noch zu streichen, wo wir schon so wenig Möglichkeiten hier haben. Es ist für mich das völlig falsche Signal und ich bin der Meinung, es muss einen Weg geben, das zu finanzieren.
Sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, ich habe mich dabei jetzt die letzten Tage auch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Vor allen Dingen kannst du das ja auch gar nicht einfach so, streichen. Das funktioniert nicht. Du kannst ja nicht einfach sagen, du kannst sie einfach zum einen nicht einfach rausschmeißen, sondern das wäre auch ein Prozess über mehrere Jahre, der auch nochmal ganz viel Geld kosten würde.
Also, das Ding hat auch schon so viel Geld gekostet, das Gutachten.
Das kostet richtig viel Kohle, das Theater zu kürzen, also das Orchester wegzukürzen. Und da hängen ja auch noch andere Sachen mit dran. Ne? Also die Musikerinnen und Musiker, die im Orchester spielen, die bringen sich ja auch an anderer Stelle in der Stadt mit ein. Ja. In der Musikschule zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Und wo kriegen wir dann die Angebote her? Und dann müssen wir da ja auch kürzen. Mhm. Und verliert das Theater nicht auch gerade die Einnahmen dann dadurch, die wegfallen, wenn das Orchester nicht mehr da ist? Weil
gibt's kein neues Konzert mehr.
Weniger Veranstaltungen.
Richtig.
Bezahlen die Leute dann noch so viel Geld für eine Theaterkarte? Also so viel ist relativ, relativ günstig, dann tatsächlich ins Theater zu gehen in Lüneburg. Aber bezahlen die Leute denn da trotzdem noch Geld, viel Geld für, wenn die Musik plötzlich vom CD-Player kommt? Ich würde erstmal sagen, nein. Und von daher bin ich da vollkommen bei dir, dass gesagt werden muss, okay, wir brauchen auch die Option, das Orchester bleibt so in der jetzigen Form weiter bestehen und dann müssen wir eben mehr Geld dafür aufwenden.
Genau. Und gucken, wo es herkommt. Aber es muss, finde ich, einfach genau so weiter unterstützt werden. Einfach auch. Ich komme da nochmal drauf, um dieses Signal zu senden.
Aber das ist ja tatsächlich insgesamt auch so ein bisschen symptomatisch für die Kulturlandschaft insgesamt. Antje, wie sieht es eigentlich mit der Kultur und der Stadt insgesamt aus?
Ja, also ich finde, wir haben natürlich, also ich will jetzt auch nicht nur meckern, ne? Das finde ich irgendwie auch immer blöd. Ben Bowles macht die Feierabendkultur, das ist total cool, wenn du mal die Zeitung aufmachst und dann mal schaust, was jetzt alles geboten wird. Baranstedt war gerade, also wir haben schon tolle Veranstaltungen hier. Was mir total fehlt nach wie vor, und da können wir, weiß ich nicht, wie lange wir da noch drüber reden, ist etwas für die jüngeren Leute. Das finde ich dramatisch. Salon Hansen macht was Cooles für die 14- bis 18-Jährigen, glaube ich. Das funktioniert super. Ist eine tolle Geschichte, aber was machen die, die etwas älter sind? Ich meine, XD macht tolle Geschichten, aber die müssen eben auch nach Badoweg ausweichen. Und wie kommen die hin und her? Und da wünschte ich mir wirklich, dass sich da verschiedene Menschen irgendwie an einen Tisch setzen. Es gibt ja Leute, die so etwas machen könnten, betreiben könnten in dieser Stadt, die Kompetenz auch haben. Und ich wünschte mir, dass da sehr viel mehr Hochdruck dahinter kommt, um das zu tun. Denn eins ist ja klar, wenn wir hier auch, na, wir haben letztes Mal, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, Fachkräfte und so weiter, du willst eine bunte, lebendige Stadt, wo gehen meine Kinder hin? Ich wünsche mir, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sozialisiert werden, wie es sich gehört. Und zwar finde ich, entschuldige, ich bin ja ein bisschen älter, also das nicht digital, sondern analog. Und weißt du, als ich ausging irgendwie früher, da war mein Freund bei mir, der gesagt, er fährt immer mit den Anhänger immer mit, damit er die ganzen Körbe da reinpacken kann, die er kriegt. Das kannst du nicht digital lernen. Zu flirten, dir einen Korb zu holen, damit fertig zu werden. Das musst du vis-à-vis machen. Ja? Das ist wichtig, die Mimik dabei, alles das, was dazugehört. Und das finde ich so wichtig. Und ja, es macht mich immer ein bisschen traurig, das Thema.
Anderes Thema, wo wir letztes Mal gelernt haben, dass es dich traurig macht, ist das Thema Innenstadt. Was gibt es denn da Neues?
Das kann ich im Moment noch nicht so richtig abschätzen, ehrlich gesagt. Für uns, wir sind ja so ein Mixed-Used-Konzept, wie man neudeutsch sagt. Mhm. Also wir können auch ein bisschen umswitchen auf Veranstaltungen. Wir machen mehr Tastings, wir machen mehr Caterings, gehen raus. Das ist super, aber im Einzelhandel, also ich kann das jetzt nicht für alle sagen, aber ich weiß schon von dem einen oder anderen, gerade so Juli und August war wirklich schwer, war echt schwer. Ist erfahrungsgemäß immer aber auch eine etwas schwierige Zeit, weil natürlich Urlaub ist und so weiter und jetzt ist es sehr warm und interessant wird es, glaube ich, jetzt. Und
das Pre-Weihnachtsgeschäft.
So, und Herbstware und geht man überhaupt in die Stadt oder nicht? Ich glaube, dass das ja ein Trend ist, der betrifft ja nicht nur den stationären Handel, sondern ja auch den Online-Handel, was ich dann ja wieder ganz tröstlich finde und immer noch hoffe, da komme ich immer drauf zurück, dass es doch ein schönes Erlebnis ist, nämlich einen Kaffee dabei zu trinken, Dinge anzufassen, die Haptik zu haben. Ich hoffe darauf, ich glaube, dass wir noch sehr viel mehr machen können mit Veranstaltungen, denn die Marketing kann das so. Aber ich glaube, auch da ist noch, da kann man noch das eine oder andere dazu machen. Also mehr Veranstaltungen, auch kulturell anspruchsvolle Veranstaltungen. Wir haben viele Institutionen, Vereine, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, Tanzschulen, wo du auf dem Markt tanzen kannst, wenn du willst. Hast du nicht irgendwie sowas erzählt?
Ich bin regelmäßig ganz überrascht vorm Bundestag. Da ist ein riesengroßer Platz direkt an der Spree. Mhm. Und jeden Abend im Sommer ist dieser Platz überströmt mit Leuten.
Jeden Abend?
Die da Tango tanzen.
Jeden Abend?
So gut wie jeden Abend.
Tango?
Ja.
Wie cool ist das?
Und die Leute nutzen dann quasi den öffentlichen Raum, treffen sich dann da mit 200 Leuten. Also das ist auch Berlin, ist ein bisschen größer als jetzt Lüneburg.
Ja, wir sind ja nur 50 Menschen.
Aber nichtsdestotrotz wird das da angenommen und die Leute kommen dann da auch zusammen und das gibt's ja so auch nicht unbedingt. Und das ist aber vielleicht auch was, wo sich Innenstadt auch nochmal neu erfinden muss, weil bislang reden wir immer nur von Innenstadt als Raum, wo konsumiert werden muss, also wo gekauft wird, wo ich von Laden zu Laden gehen muss, wo ich einen Kaffee trinken muss, um da quasi sein zu können. Aber diese nicht kommerziellen Räume, wo ich mich treffen kann, die ich nutzen kann, um mit meinen Freundinnen und Freunden würde ich Tango zu tanzen. Da brauche ich ja auch Plätze für und so muss Innenstadt dann, glaube ich, auch gedacht werden, dass es zum Verweilen einlädt. Und du hast gerade gesagt, wir wollen nicht alles schlecht reden. Es wurde in den sozialen Medien viel über diese Stadtmöbel in Lüneburg gesprochen.
Ich habe gerade gedacht, sage ich es oder sage ich es nicht?
Ich weiß nicht, wie da deine Meinung zu ist. Aber von der Grundidee finde ich die gar nicht blöd.
Nein.
Ich finde das, und die werden ja angenommen.
Die werden angenommen. Man muss auch aufhören mit der Meckerei und man muss auch mal sagen, ich glaube, Frau Knesebeck hat das einfach mal gemacht. Ja? Und das finde ich halt cool, das einfach mal zu machen. Und es gibt da noch eine Dauerlösung. Das war einfach mal, um zu zeigen, was geht. Ich glaube, da geht noch viel mehr. Und man muss sagen, einfach mal machen, finde ich grundsätzlich erstmal gut und richtig. Und die Plätze sind belegt. Du hast recht.
Und dass das jetzt provisorisch nicht die schönsten Dinger sind, geschenkt.
Das war auch bekannt.
Kommen ja auch wieder weg. Aber es zeigt, wie du richtig sagst, solche Räume, wo man nicht dazu gezwungen ist, jetzt noch den fünften Latte Macchiato zu trinken, die werden auch angenommen und die braucht es auch.
Die werden angenommen.
Und die Stadt sieht dann auch gleich nochmal ganz anders aus.
Die werden angenommen, die Menschen essen da was, die trinken da was. Das habe ich alle schon gesehen. So Aktionen wie mit Tanzschulen, solche Dinge zu machen. Es kostet alles nichts. Natürlich muss irgendjemand planen, wann, wo, was vielleicht passiert. Aber am Ende des Tages gibt es doch viele, die dazu irgendwie, glaube ich, total Bock drauf hätten, sowas zu machen. Man muss ja nicht jeden Abend machen.
Ja, und ganz ehrlich, es wurde auch viel über die Kosten für diese Bänke und für diese Verweilmöglichkeiten geredet. Ich habe ein paar tausend Euro das pro Stück gekostet. Wenn ich jetzt mal überlege, was kosten permanente Stadtmöbel, da ist es ja nichts gegen. Und von daher finde ich das auch erstmal.
Naja, es gab da auch, glaube ich, eine große Förderung, wenn ich es recht weiß, weil es ja darum geht, auch kurzfristig Innenstadt zu beleben.
Ja.
Und das ist ja auch total wichtig. Und ich glaube, da nach wie vor haben wir hier eine Riesenchance, da bin ich ganz sicher, weil wir einfach diese bezaubernde Architektur haben und die Studenten haben. Aber da ist eben noch Luft nach oben und dieser Erlebnisort muss einfach weiter ausgebaut werden. Was mich in dem Zuge noch echt interessieren würde, Jakob, die Steuer der Gastronomie auf Lebensmittel 7-19% zurück ab Januar. Wie sieht das da aus? Wie ist der Stand der Dinge? Weil der ist ja, das ist ja nicht ganz unerheblich.
Wird tatsächlich gerade immer noch intensiv drüber gesprochen und diskutiert. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben 20 Milliarden Euro Haushaltsloch und nagel mich jetzt nicht auf die konkrete Summe fest, die das kosten würde, aber es sind auch 3 oder 4 Milliarden Euro, die das nochmal pro Jahr bringt. Und es wird geguckt, wie das gegenfinanziert werden kann.
Weißt du, was ich mich denn immer frage? Das ist ja so, wenn ich das jetzt rückgängig mache, ne? Klar, ich weiß genau, was du meinst. Sie müssen irgendwie gucken, wo das Geld herkommt. Aber was an Gastronomie wird dann vielleicht auch sterben, kaputt gehen? Wer geht dann noch aus, wenn nochmal wieder 12% auf mein Essen draufkommen und so weiter und so fort? Das, was man ja auch hört von vielen, ist, dass man früher vielleicht 2 Flaschen Wein getrunken hat, sind es 2 Gläser. Man guckt, jeder guckt, völlig verständlich. Und ich hoffe, dass wir da wieder auch in gute Zeiten kommen. Aber das sollte man vielleicht auch berücksichtigen, weißt du?
Ohne Frage. Und deswegen schauen wir ja auch, wie wir da tatsächlich weiterkommen. Und die Entscheidung wird dann gefällt werden, wenn wir den Bundeshaushalt dann im Dezember verabschieden. Also wir haben diese letzte Sitzungswoche das erste Mal drüber gesprochen. Jetzt werden diese ganzen Vorschläge, die in diesen Debatten gebracht wurden, jetzt wird geguckt, was kann man davon tatsächlich umsetzen. Und dann wird das Ende November, Anfang Dezember wird dann der Haushalt tatsächlich beschlossen. Und dann wird auch die Entscheidung fallen, okay, ist das finanzierbar oder ist das eben nicht finanzierbar? Aber müssen natürlich schon dann auch gucken, okay, wenn es finanzierbar sein soll, okay, wo kommt das Geld her und was machen wir stattdessen nicht?
Das ist immer wieder beim Anfangspunkt.
Eben. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, ohne das jetzt gegeneinander aufwerten zu wollen. Ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Aber wir geben jetzt knapp 3 Milliarden Euro pro Jahr dann für eine Kindergrundsicherung aus. Mhm. Können wir das machen, können wir das nicht machen? Und so wird dann geschaut, okay, wenn ich auf der Einnahmenseite dann was wegnehme.
Mhm. Wo nehme ich es her?
Wo nehme ich es her und was kürze ich deswegen? Und wenn die FDP nicht bereit ist, bei denen, die gut verdient haben, die auch in der Krise gut verdient haben, dann auch zu sagen, okay, ihr müsst euren fairen Anteil, finde ich zumindest, fairen Anteil an der Gesellschaft dann auch beitragen, dann muss eben gekürzt werden. Wird dann immer begründet mit, das sind doch die Leistungsträger der Gesellschaft. Ich finde das eine interessante Definition von Leistungsträger der Gesellschaft. Beginnt anscheinend bei 150.000 Euro Jahreseinkommen. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der Maßstab, den ich da ansetzen würde, wie viel macht ein Mensch pro Jahr. Aber ja, das ist die Diskussion, die wir gerade führen.
Aber da siehst du ja, ne? Für wen ist, sind 150.000 viel oder wenig?
Ja.
Oder? So.
Wir sind,
glaube ich, ne, oder?
Wir sind schon
noch
ziemlich,
was? Willst du noch was wissen?
Wir sind, ich bin wunschlos glücklich. Vielleicht möchten ja unsere ZuhörerInnen auch noch etwas wissen. Das war nämlich zwischen Säcke und Gesetzen der Podcast aus der Provinzperle in der wunderschönen Hansestadt Lüneburg.
Ja, kommt alle her.
Kommt alle her. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es hat uns wirklich sehr gefreut. Antje, vielen Dank, dass wir hier sein durften und miteinander gesprochen haben.
Immer gern.
Und
wir freuen uns, wenn ihr kommentiert.
Genau.
Das also, wolltest du sagen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch gerne, erzählt euren FreundInnen davon und gebt eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl ab. Mhm. Und falls ihr auch nochmal ein Thema habt, von dem ihr meint, ach, da sollten Jakob und Antje auf jeden Fall mal drüber quatschen. Oder falls ihr Fragen habt.
Immer her damit.
Immer her damit.
Immer her damit. Vielen Dank.
Und danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.